einfach eine grundklare Auffassung hast, was du mit deinem Leben anfängst. Und nicht jeder muss Unternehmer werden, nicht jeder muss jetzt die formal klassische Karriere machen, aber lebenserfolgreich soll doch jeder von uns sein. Mit seinem Leben was machen, für seinen und den Vorteil anderer.
Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted by Laura Schmidt.
Mit seinem Leben was machen. So bringt es Frank Marrenbach, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Althoff Hotels, auf dieser Elevatorfahrt auf den Punkt. Frank selbst ist sicherlich ein Vorzeigebeispiel, wie man aus seinem Leben etwas macht. Doch dem Unternehmer kommt es gar nicht so sehr darauf an, sondern in allererster Linie sind ihm enge und empathische Bindungen zu seinen Mitmenschen wichtig. Die Beherrschbarkeit seiner Unternehmungen, weshalb diesen dann der vielleicht von außen oftmals ersehnte Glamour-Faktor so ein bisschen fehlt, vermeintlich zumindest. Und der positive Beitrag, den die Hotellerie als Branche leisten kann, auch wenn Hotellerie per se eigentlich erstmal Ressourcenverzehr bedeutet. Was Frank darüber hinaus als Unternehmer und Mensch zutiefst bewegt und warum ihn der olympische Gedanke eigentlich noch nie angesprochen hat, das alles hören wir auf dieser Fahrt gen Rooftop. Also, Elevator Doors auf! Heute begleitet uns übrigens im Elevator Hoscom. Die Passauer Neue Presse schreibt über dieses Unternehmen: Startup Hoscom will Zettelwirtschaft in Hotels beenden. Robin, du bist hier bei mir. Du bist einer der beiden Gründer von Hoscom. Was hat eine missglückte Überraschung zum Hochzeitstag mit der Idee zu eurem Unternehmen Hoscom zu tun?
Ja, genau. Der Ehemann wollte seine Frau an diesem besonderen Tag mit Schoko-Erdbeeren, Champagner und Rosenblättern überraschen. Und das Ganze war geplant, auf dem Zimmer zu haben, nachdem die Gäste von der Spa-Behandlung wiederkommen. Aber es kam dann irgendwie zu einer Zeitplanänderung und so haben wir uns mit dem Ehemann abgestimmt, das Ganze nach dem Restaurantbesuch am Abend zu machen. Und wie das klassisch so ist in Hotels, wurde das über E-Mail kommuniziert an die Schichtleitung. Und durch den ganzen Schichtwechsel und auch die ausgedruckten Listen, die im Umlauf waren, ist die Info nicht am richtigen Housekeeping-Mitarbeitenden angekommen. Und so war das dann so, dass die Gäste um 16 Uhr zurück im Zimmer waren und die Rosenblätter waren ready, Champagner und Erdbeeren aber nicht. Und solche Informationslücken sind mir einfach häufiger in meiner operativen Karriere begegnet und so ist dann Hoscom nach und nach entstanden.
Coole Geschichte. Und Open API, das ist eure Philosophie. Inwiefern macht das jetzt einen echten Unterschied für Hotels?
Weißt du, Laura, aus meiner Sicht ist die Software oder das Thema Software in der Hotellerie leider immer noch eine Hürde und keine Erleichterung. Das liegt vor allem an den teuren und langwierigen Schnittstellenanbindungen und macht es dem Hotelier schwierig, die ganzen Softwareoptionen sinnvoll zu kombinieren. Und mit unserer Open API-Philosophie wollen wir dem Hotelier die Möglichkeit geben, das volle Potenzial aus der Software herauszuholen und über Hoscom das zukünftige Tech-Stack aufzubauen.
Und euer Claim lautet Connecting Hospitality. Was genau bedeutet das jetzt für euch?
Connecting Hospitality bedeutet für uns, das Hotel wirklich auch ganzheitlich zu vernetzen und das auf zwei Ebenen. Einerseits connecten wir die Hotelsystemlandschaft über unsere Open API-Philosophie und andererseits verbinden wir jeden Mitarbeitenden und jede Abteilung digital über eine gemeinsame Kommunikationsplattform, um einfach tägliche Aufgaben abteilungsintern und übergreifend effizient zu lösen.
Wenn ihr gerade also auf der Suche nach einer ganzheitlichen internen Informations- und Kommunikationsplattform für eure Mitarbeitenden und euer Hotel seid, schaut vorbei auf hoscom.tech. Jetzt geht's aber erstmal rein in unseren Elevator Talk. Lieber Frank, herzlich willkommen und großartig, dass du heute im Elevator mitfährst, mit dem wir heute ein bisschen durch den Althoff-Kosmos fahren werden. Und wir machen Halt auf verschiedenen Floors und ich bin gespannt, was uns dann schlussendlich auf deinem persönlichen Rooftop erwarten wird. Aber bevor wir losfahren, lieber Frank, würde ich gerne von dir wissen, wann du das letzte Mal PlayStation gespielt hast.
Vor ungefähr 2 Wochen.
Und warum stelle ich?
Ja, am Wochenende ist meine kleine Exkursion und Entspannung. Eigentlich jedes Wochenende habe ich mal im Urlaub, deswegen nicht zu Hause, aber ansonsten so Samstag, Sonntag eigentlich immer jeweils mal eine halbe Stunde.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was viele wahrscheinlich nicht von dir glauben oder wissen würden, oder?
Ja, ich glaube schon, dass man mir das nicht zuordnet, dass ich jetzt hier PlayStation-Fan bin. Wobei, ich bin jetzt nicht PlayStation-Fan. ich mag ein, zwei Spiele in der Regel gerne und ja, die das mache ich schon seit 20 Jahren. Meine Jungs habe ich mit infiziert und ja, das ist einfach ein unbedeutendes Hobby, aber es macht Freude.
Ja, das freut mich. Ich selbst habe, glaube ich, seit 20 Jahren keine PlayStation mehr gespielt. Also würde ich es, glaube ich, nicht darauf anlegen, mit dir es aufnehmen zu wollen. Da hätte ich wahrscheinlich ganz schlechte Karten.
Ich würde dir schon zutrauen, es ist eine Frage der Übung, dass du dich da gut reinkriegst.
Du bist CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Althoff Hotels. Und mit den Althoff Hotels versteht ihr euch als Hoteliers Company. Was ist damit eigentlich gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir uns sehr nah mit dem Hotel verbunden fühlen. Dass wir unsere Aufgabe nicht als primär Management, abstraktes Management wahrnehmen, sondern dass wir wirklich Gastgeber sind. Auch wenn sowohl Thomas Althoff als ich nicht mehr jetzt im Hotel gastgebend sind, aber dass wir dieses Grundverständnis bei all dem, was man so in einer Holding tut, behält und auch klar zum Ausdruck, wenn es geht um den Gast in allererster Linie und es ist unabhängig davon, wie groß man ist. Das ist damit gemeint.
Und jetzt hattest du gerade schon Thomas Althoff erwähnt, Frank. Die Anfänge eben der Althoff Hotels reichen ja zurück ins Jahr 1984, als Thomas Althoff und seine Frau das Unternehmen mit dem Hotel Regent International in Köln begründeten. Und seitdem ist die Gruppe aber auf über 15 Hotels mit rund 2000 Zimmern in 4 Ländern gewachsen, wenn ich es richtig recherchiert habe oder die aktuellen Daten habe.
Richtig, ganz genau.
Genau. Nächstes Jahr ein großes Jubiläum. Und die Anfänge deiner Reise sozusagen bei den Althoff Hotels, die reichen zurück in den Mai 2020. Und wir alle erinnern uns ja irgendwie mit einem mulmigen Gefühl so ein bisschen an diese Zeit zurück. Thomas Althoff legte die operative Unternehmensführung in deine Hände und du leitest seither die Althoff Hotels in der Rolle des CEO und Mitgesellschafters. Was würdest du sagen, waren deine größten Learnings beim Rollenwechsel vom Managing Director bei der Oetker Collection hin zu geschäftsführenden Gesellschafter und ja auch Unternehmer?
Also ich würde vielleicht differenzieren wollen, Learning oder Erfahrung. Denn der Wechsel hat ja in einer absolut ungewöhnlichen Zeit stattgefunden. Hinter mir, was man jetzt nicht sehen kann, steht ein Rahmen mit einem Foto. Das zeigt Thomas Althoff und mich im Dezember 2019, als wir den Gesellschaftervertrag unterschrieben haben. Und damals haben wir natürlich sehr hoffnungsvoll auf die Zukunft geguckt. Das tun wir natürlich heute genauso, aber 2019, wir wissen es wahrscheinlich noch alle, war eines der wirklich sehr starken Hoteljahre generell weltweit. Und auf dieser Basis wollten wir gemeinsam die Zukunft aufbauen. Und insofern ist die Erfahrung, dass du als Unternehmer natürlich sehr schnell, und das war natürlich nicht so abzusehen, aber dass du großen auch Risiken ausgesetzt bist, das ist, glaube ich, mal grundsätzlich auch nicht neu. Das heißt, die Teilhabe ist im Guten und auch wie im Schlechten für den Unternehmer da, nämlich über den Unternehmensgewinn. Und in dieser Phase war dieser natürlich sehr, sehr, sehr bedroht. Und die Unwissenheit, wann denn eine solche Situation sich verändern könnte, die hat sicherlich die Zeit geprägt. Ich persönlich habe mir vorgenommen, aber nicht mehr lamentierend über diese Phase zu sprechen. Deswegen vielleicht in diesem Learning, was kann man denn mitnehmen? Was sind die Erfahrungen? Und neben dem klaren Gefühl, nicht nur in dem theoretischen Verständnis, der Unternehmer ist am Ende derjenige, ich sag mal, der auch finanziell ultimativ exponiert ist. Das habe ich sehr stark gefühlt. Das Grundverständnis hatte ich auch vor, denn unternehmerisch handeln, weil ist mir ja nichts Neues. Das durfte ich auch über 20 Jahre bei der Oetker Collection machen. Und ich habe mich auch nie als Angestellter gefühlt, der ich sicherlich war, aber in meinem Handeln war immer unternehmerisch. Was habe ich also gelernt? Gelernt habe ich, dass die Qualität menschlicher Beziehungen in Krisen wahrscheinlich das Wichtigste ist. was man beschützen muss, um gemeinsam etwas zu bewältigen. Denn, und das ist ja die Erkenntnis auch jetzt im Verhältnis zu unserem Mehrheitsgesellschafter und meinem Partner Thomas Althoff, dass wir uns in allen wesentlichen strategischen Fragen der Krisenbewältigung einig waren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man ja vorher nicht so haben kann. Es ist ja auch eine Sache, sich zu kennen. Herr Althoff und ich kennen uns dieses Jahr 25 Jahre. Und das waren eben auf einer sachlichen Ebene die gleichen Blick entwickelt und vor allen Dingen auf einer persönlichen Ebene beieinander bleibt, dass man aufeinander aufpasst und Rücksicht nimmt. Und das Gleiche gilt auch natürlich für die Mitarbeitenden. Das Learning ist, dass die dass man sehr nah an seinem Team dranbleiben muss. Nähe ist ja aber natürlich schwierig bei 2000 Mitarbeitern. Da gibt es räumliche Distanz, aber dass eben die empathische Fähigkeit zu Menschen eine Verbindung aufzubauen essentiell ist. Und ein Learning auf einer persönlichen Ebene ist, dass ich heute sehr viel besser verstehe, wie es sich anfühlt, auch bisweilen mal an eigene persönliche emotionale Grenzen zu kommen. Ich glaube, dass mir das geholfen hat, in meiner Persönlichkeit, obwohl ich ja jetzt auch schon nicht mehr jung bin, aber dass ich viel von mir selbst gelernt habe und es mich, das klingt eigentümlich, vielleicht ein bisschen kompletter gemacht hat als Mensch, auch in meiner Fähigkeit vielleicht bei anderen nachzuempfinden, wenn sie in eine Situation kommen, die für sie belastend ist. Auch wenn diese Belastung für mich vielleicht nicht eine Belastung wäre, darauf kommt es nicht an, sondern nur, wie fühlt es sich an und wie kann man jemandem dabei helfen. So, das sind so die wesentlichen Dinge. Fasse zusammen, die Fähigkeit zu Menschen, eine enge Bindung aufzubauen, ist für mich das größte Learning und natürlich das richtige und unmittelbare Gefühl, dass am Ende der Unternehmer, wenn die Unternehmung unter Druck kommt, abschlussverantwortlich ist mit seinem eigenen Geld.
Ja, vielen Dank, Frank. Und daraus ziehe ich jetzt ja schon, was würdest du vielleicht Menschen, die an so einem gleichen Scheidepunkt stehen, mit auf den Weg geben wollen? Also vor allem das Thema Empathie und Nähe zu Menschen. Das sind sicherlich zwei Aspekte. Gibt es da noch etwas, was vielleicht jemandem helfen würde, der genau an so einem Gabelpunkt ist auf seinem beruflichen Weg?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eine eigene Mission hat, dass man natürlich wirklich an etwas glaubt und irgendwo hin möchte und das ganz, ganz, ganz tief durchdacht hat. Denn Laura, ich habe mir zu keinem Zeitpunkt in dieser gefühlt dreijährigen Corona-Zeit die Frage gestellt, ob denn meine Entscheidung richtig war. Denn die war für mich immer richtig, sie blieb richtig, auch in schwierigen Zeiten. Das heißt, wenn man wesentliche Dinge in seinem Leben verändert, das war für uns, für meine Familie und auch für Familie Althoff eine wesentliche Veränderung, das musst du wirklich gut durchdringen. Und du musst es auf zwei Ebenen durchdringen. Du musst es natürlich auf einer vielleicht unternehmerischen Art und Weise verstehen mit seinen geschäftsrelevanten Fragestellungen und Perspektiven, aber eben auch von der Empfindung her. Ja, was glaube ich denn, wird es mit mir machen? Und das ist ein tiefes Nachdenken. Und da kann ich jedem nur empfehlen, das zu tun, weil selbst wenn es da mal super kritisch wird, ja, ist der Grund der Veränderung, bleibt richtig. Es gibt auch die Kraft, darüber hinwegzugehen. Ja, und natürlich, dass man eine unbändige Energie braucht, ja, also um vor allen Dingen Realitäten zu verändern. Das ist ganz wichtig. Die Realität, die wir erleben, die ist ja gestern gemacht. Was heißt denn das? Also wenn mir die heute nicht gefällt, dann muss ich diese Realität verändern, verschieben durch eigenes Handeln. Handeln mit im Kreise anderer, damit das morgen eben so wird, wie ich das haben möchte. Und das ist sicherlich abstrakt gesprochen. Es ist ein bisschen generisch ausgedrückt, aber das ist meine Überzeugung, dass darauf kommt es im Leben an. Mhm. Also machst du einen Unterschied, ja? Hast du die Energie, den Willen, den auch zu tun und den Glauben, dass das, was du machst, richtig ist. Ja? Und richtig, was ist richtig für Menschen, ist nicht für jeden ist dasselbe richtig. Wir haben andere Motivationen, wir haben andere vielleicht andere Lebensphilosophien. Es muss eben passen. Das heißt, mein Tipp, sich selber gut kennen und dann in Harmonie mit seiner Persönlichkeit das Richtige für sich entdecken. Und darum geht es, ja. Aber da kann man bei jeder Philosophieabhandlung, kann man das wahrscheinlich in etwa nachlesen. Nur nachlesen ist eins. Tun ist das andere.
Ja, danke. Und ich finde aber das Schöne, dass das auch Mut macht in allen Lebensphasen, das so zu durchdringen, sich selbst und die eigene Zukunft vielleicht oder die Realität von gestern und was will ich aber vielleicht morgen haben. Also du sagtest, du warst ja immer schon vertraut mit unternehmerischem Denken und Handeln. Aber wie kann man das eigentlich lernen?
Also Unternehmen lernen, also natürlich, du kannst eine Lehre machen, du kannst ein Studium absolvieren, das sind sicherlich auch wichtige Dinge, die einen befähigen, ja, auf einer Skill-Ebene, ne, dass man etwas kann. Ich kenne aber auch Menschen, die jetzt nicht auf eine Uni gegangen sind, auch einige wenige, die einen sehr unkonventionellen Lebensweg haben, also fern von der formalen Bildung und trotzdem sehr erfolgreich sind in ihrem Tun. Das heißt, nicht zwingend, wenn du eine gute Ausbildung machst, bist du ein guter Unternehmer. Deswegen ist die Frage ganz relevant, was ist denn sonst noch übrig? Und da, glaube ich, ist es sicherlich eine Kombination aus einer großen Neugierde, also einer Offenheit, einer guten Beobachtungsgabe, die uns eben hilft zu sagen, wo hat jemand ein Problem? Mhm. Kann ich das Problem eines anderen lösen? Oder große Innovationskraft, das heißt, ich erfinde etwas, von dem die Menschen heute noch gar nicht wissen, was sie brauchen. Das ist sicherlich die ganz, ganz hohe Kunst. Und an diesem Schaffensmodus unglaubliche Freude zu haben. Das heißt, eine maximal intrinsische Motivation, es kommt von innen heraus, auch wenn keiner zuguckt und dir einen Applaus zuteil werden lässt, dass du trotzdem irgendwie diese Reise super spannend findest. Ja? Und ich habe da einen klaren Blick eben auch, wenn man in einem, ich sag mal, wenn man mit einem guten Geist geboren worden ist, in einem auch ökonomischen Umfeld, in dem wir ja uns nur bewegen, das doch eigentlich ganz gut ist, dann empfinde ich das als Aufgabe, ja, und eben als Aufgabe damit etwas zu machen und das natürlich auch sehr sportlich zu sehen. Das heißt, so, das, ich sagte immer, der olympische Gedanke, Laura, dabei sein ist alles, der hat noch nie zu mir gesprochen. Das heißt, irgendwo dabei zu sein, sich zu messen, auch mit anderen Guten, ja, und vielleicht dann doch den Podiumsplatz haben zu wollen. Das finde ich ein richtig gutes Gefühl. So, das sind so ein bisschen die Zutaten. Also Neugierde, die Freude, Dinge zu entwickeln, Beobachtungsgabe oder einfach Erfindungsreichtum. Das sind so die Dinge.
Ja, vielen Dank. Klingt irgendwie greifbar, lieber Frank. Danke für die Insider-Tipps, die du da eben aus deiner persönlichen Erfahrung und anhand deiner Learnings in puncto Unternehmertum mit uns teilst. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu Althoff wechseln, wie viele Hotels sind es jetzt konkret?
15 Häuser.
15 Häuser,
mhm. Und wir haben mit dem Domhotel in Köln natürlich und mit der ehemaligen Villa Kennedy zwei wichtige Häuser, die wir, so hoffen wir, im Laufe des nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres auch eröffnen wollen.
Ja, also die Zahl der Hotels ist gewachsen in diesen Jahrzehnten, aber auch das Markenportfolio ist ja größer geworden. Kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen, wie sieht euer Markenportfolio bzw. eure Markenstrategie eigentlich aus?
Laura, wie viel Zeit gibst du mir?
Machen wir einen Elevator-Pitch, Frank.
Also, genau, die haben drei Marken. Warum haben wir drei Marken? Weil wir glauben, es gibt mehrere Lebenswelten, in denen sich Gäste gerne bewegen. So, das ist etwas, wir stehen ja nicht auf und sagen, wir brauchen irgendwie mal eine Marke, sondern die Althoff Collection als wirklich klassische Fünf-Sterne-Marke in diesem Luxusbereich, und aus dem wir ja eigentlich auch kommen. Die Amaron Collection, eine Vier-Sterne-Plus-Marke, auch beide Collection als Namensteil, weil sie beides eine Sammlung von individuellen Häusern sind, auch wenn die Segmente leicht variieren. Und natürlich Urban Loft, unser junges Baby, könnte man sagen, Premium Lifestyle. Also ich bin ein bisschen vorsichtig immer mit den ganzen Kategorisierungen, aber ein Ort, in dem wirklich als sehr urban ist, ja, ein Loft dabei ist, ja, wo eben wo klasse Musik gespielt wird, wo viele junge Leute sind, wo Coworking ist, ein sehr zeitgeistiges Thema. Also deswegen sind diese drei Marken sprechen in Teilen eben ein etwas anderes Lebensgefühl, ein etwas anderes Bedürfnis der Gäste.
Habt ihr auch Ideen oder Pläne für weitere Marken? Also soll es das gewesen sein sozusagen? Oder denkt ihr vielleicht auch irgendwie in Richtung Service Living oder?
Also wir denken natürlich immer auch in die Zukunft. Ich möchte aber betonen, dass drei Marken in einem ja doch nicht so großen Unternehmen schon eine nicht kleine Komplexität haben in der Markenführung. Ja. Wie spricht eine Marke? Was ist die Tonalität? Wie erreicht sie ihre Zielgruppen? Was unterscheidet vielleicht die Zielgruppe oder auch heute spricht man ja von Buyer Personas jeweils voneinander. Und da würde ich jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, ich brauche jetzt unbedingt die vierte Marke. Diese drei Marken, glaube ich, die geben uns doch einen nicht kleinen Spielraum, um unser Unternehmen voranzutreiben. Ich bin übrigens, Laura, der festen Überzeugung, dass Strategie auch damit auch immer eine positive Selbstbeschränkung ist. Ja. Mhm. Strategie ist zur Hälfte zu verstehen, was du machen möchtest und zur Hälfte zu verstehen, was du nicht machst. Mhm. Es gibt sicherlich, dienstleistungsnahe Möglichkeiten, die interessant sind. Du hast das angesprochen, Service Departments. Ja. Wir haben unten in Südfrankreich eine sehr schöne Villenvermietung, wir haben 14 Villen dort. Also ja, es gibt sicherlich Bereiche, in denen unsere Hoteliers und Dienstleistungskompetenz einen Mehrwert bietet. Und ich kann nicht ausschließen, dass wir vielleicht diesbezüglich auch etwas weiterentwickeln, aber im Moment konzentrieren wir uns auf diese drei Marken. Wir haben übrigens auch keine Globalstrategie und sagen, wir wollen jetzt von dem, von Sao Paulo bis Melbourne vertreten sein, sondern die Althoff Hotels, also wir als Ganze, wir sagen, Europa ist ein großer Spielplatz. Die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz ist interessant, weil wir sprechen die Sprache, wir kennen die Jurisdiktion und natürlich West- und Nordwest- und Südeuropa bieten Perspektiven. Und Laura, dann, wenn man das so einfach daher sagt, das ist schon für uns auch dann mit einer gewissen Komplexität verbunden, die es zu beherrschen gilt. Ja, also ich vielleicht auch, du hattest mich ganz zu Anfangs gefragt, ja, was sind denn die Learning des Unternehmers? Ja? Also der Unternehmer muss eben auch aufpassen, dass sein Geschäftsmodell beherrschbar bleibt, ja, bei allem Engagement. Aber das ist eben auch wichtig. Es bringt ja nichts, ja, jetzt 5 bis 8 neue Verträge zu unterzeichnen. Das müssen wir ja auch entsprechend zum Leben erwecken. Ja? Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen langweilig, ja, als Zutat für erfolgreiches Wirtschaften. Aber wir haben natürlich exzellente Partnerschaft mit unseren Verpächtern. Ja. Wir sind übrigens auch in dieser schwierigen Krise, wir sind nie eine Pacht schuldig geblieben. Wir sind ein zuverlässiger Partner. Mhm. Da fehlt natürlich der Superlativ. Aber im Geschäft ist es wichtig. Ja, es geht immer um Vertrauen. Du bist nur so gut wie dein vielleicht letztes oder vorletztes Projekt. Und deswegen halte ich es für wesentlich, auch zu sagen, was kannst du leisten und was ist vielleicht auch eine Nummer zu groß. Ja? Ich muss nicht der Titelheld der Zeitung für einen Tag sein und dann für die nächsten Monate und Jahre mit dem Team sozusagen nur Aufräumarbeiten machen. Das geht nicht. Also Wachstum muss auch so sein, dass man eben die Erwartungshaltungen seiner Partner, seiner Mitarbeiter, auch denen gerecht werden kann. Das halte ich für eine ganz wichtige Komponente. Wenn du heute natürlich viele Diskussionen siehst, da ist häufig eine Abwesenheit. Es geht immer nur um das Größte, das Schnellste, der leichtsinnige Umgang mit Superlativen, ne, und die globale Expansion. Und ich finde bisweilen diese Diskussion, zumindest für unser Unternehmen, nicht die richtige. Der globale Konzern wird da sicherlich anders handeln müssen, aber wir sagen, wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das wollen wir auch bleiben. Deswegen machen wir die Dinge, die wir auch bewältigen können.
Und du hattest eben angesprochen Europa, Dachraum, also man sieht es auch auf eurem Standort, Suchprofil. Da sind Metropolen genauso wie Top-Destinationen zu finden, zumindest mal für die Marken Althoff Collection und Amaron Collection. Ich denke mal, Urban Loft ist schon eher auf die Metropolen gepolt. Was würdest du sagen, hast du jetzt erfahren oder erlebt, dass der Investorenansturm auf Leisure-Projekte, von dem ja vor einiger Zeit wirklich überall gesprochen wurde, dass der kam? Kam der wirklich?
Nicht in der, glaube ich, Form, die wir medial wahrgenommen haben. Aber das ist ja häufig so, dass in extremen Situationen natürlich dann eben auch extreme Ansichten sich entwickeln. Mhm. Zumindest mal für den Moment. Ist der Mais-Market überhaupt noch da? Wird denn überhaupt noch getagt? Brauchst du überhaupt noch Büroimmobilie, weil ja jeder im Homeoffice ist? In allem, das ist mit dem Extremen der Situation zu verbinden, aus der Extreme wachsen andere Extreme raus. Das heißt, wir sehen jetzt heute nicht einen Ansturm der Investoren in Resort-Projekte. Natürlich, sie sind heute, werden durchaus mehr diskutiert. Die waren ja lange Zeit überhaupt nicht auf dem Radar, wenn man auf der Expo Royale ist und vor einigen Jahren über Resorts gesprochen hat, dann haben die meisten institutionellen Investoren dankend abgelehnt. Das heißt, heute guckt man ein bisschen mehr hin, aber man sieht ja, dass die Geschäftsverläufe sich auch wieder normalisieren. Ja, die 110-prozentige Belegung an der Ostsee in 2021, 2022 hat sich natürlich heute auch wieder auf ein normales Maß eingepegelt. Also insofern, glaube ich, sind wir eher wieder ein bisschen zurück. Was heute die Herausforderung, und das ist, glaube ich, ein bisschen bleibend, sind natürlich gänzlich veränderte Finanzierungskonditionen. Das heißt, das Geld ist teurer geworden. Das ist Volkswirtschaft sicherlich eine gute Sache, weil natürlich auch jemand, der spart, etwas für sein Erspartes bekommt. Aber die Gestehungskosten sind 30% höher, als das noch vor 4 Jahren der Fall war. Wir glauben auch nicht, dass sich das so signifikant ändert, auch wenn vielleicht das eine oder andere an Baupreis, an Materialien preiswerter wird. Aber der Gesamtpreis bleibt hoch und die damit verzogenen Finanzierungskosten eben auch. Und das macht das Umfeld entsprechend schwieriger. Deswegen ist eben auch hier wichtig, wenn man, ich greife immer mal wieder zurück auf das unternehmerische Handeln, weil ich auch möchte, wenn jetzt jemand den Podcast hört, sagt, was ist denn der Nutzen des Zuhörens, was ich da lerne? Also so trivial das klingt, in privaten wie in beruflichen, ja, gib immer 1 Euro weniger aus, als du hast. Pflege dein Bankkonto. Guck, dass du einen vernünftigen Eigenkapitalanteil hast. Liquidität, das war auch ein Teil dieser Corona-Erfahrung, ist unheimlich wichtig. Mhm. Es bringt nichts, wenn du einen hohen Kredit aufnimmst, um das mal etwas plakativ zu sagen, in einer irren Zukunftswette und die kommt dann nicht und du bist damit sozusagen schnell illiquid. Mhm. Vernünftiges Wirtschaften. Ja, also nochmals, das liest man, wenn man ein Wirtschaftsbuch aufmacht, ja, oder den Bö, ja, den wahrscheinlich jeder von uns gelesen hat, Seite 10 oder 15, ja, es muss am Ende mehr übrig bleiben, als du reingegeben hast. Und diese Gleichung lässt sich nicht verändern. Ja. Ich weiß noch aus Jahren davor, in der Dotcom-Blase sind vielleicht einige der Zuhörer zu jung, aber das war eben so um die 2000er Jahre, da wurde ein Begriff erfunden, die sogenannte Kapitalverbrennungsquote. Burn Rate.
Richtig.
Das heißt, je höher du Geld vernichtet hast, desto besser wurdest du bewertet, weil du ja in die Zukunft investiert hast. Das heißt, so richtiges wirtschaftliches Handeln, Pachtverträge abzuschließen, die eben auch leistbar sind. Und das ist eben auch der Unterschied zum Unternehmer. Thomas Althoff und ich sind auch noch in einigen Jahren da, so Gott will, dass wir gesund bleiben und alles vorausgesetzt, aber wir müssen für unser Handeln einstehen. Wir können nicht heute den, sagen wir mal, glamourösen Deal machen, der publikumswirksam ist, der ökonomisch keinen Sinn macht. Ja? Weil wir werden den in den nächsten Jahren immer wieder sehen und der wird etwas mit uns machen. Da gibt es unterschiedliches Geschäftsgebaren. Es gibt auch, ich sag mal, vielleicht nicht mehrheitlich, aber es gibt auch Marktteilnehmer, die sind anders geleitet. Und sich dort zurechtzufinden, auch man immer mal wieder dann sagen zu können, auch wenn es schwerfällt, das passiert uns ja auch, gut, dann machen wir das nicht.
Eure Markenwelten, in die wir ja vorher auch schon ein bisschen eingetaucht sind, die sind ja wirklich alle sehr unterschiedlich. Was würdest du sagen, ist aber für alle drei Marken auch so die gemeinsame DNA, wenn man es mal so nennen möchte?
Die haben wir uns natürlich auch, die haben wir uns gewidmet in unserer Unternehmensmission. Wir kreieren wunderbare Orte der Gastfreundschaft und des Genusses und bringen Gäste zum Träumen. Das verbindet alle Hotels auf unterschiedlichen Ebenen, vom Top-Sterne-Restaurant bis zu einem Baccio della Mama-Konzept, von der Pinsa, ich sag mal, bis zum besonderen Fisch und Fleisch. Das ist eben, was uns bewegt. Und es impliziert eben auch, der Gast ist uns ganz, ganz wichtig. Ne? Und weil darum geht es im Kern. Ob du 90 Euro oder 20 Euro bezahlst oder 500, es ist die menschliche Komponente. Und ich bin fest davon überzeugt. Und ich sage das seit vielen Jahren auch, wenn natürlich immer die journalistische Suche nach dem komplett Neuen da ist. Also sag mir, was ist das komplett Neue? Was ist der Game Changer? Ich sage wieder, wiederhole das jedes Mal wieder. Hotels, die die Fähigkeit behalten werden, mit ihren Gästen und Mitarbeitern gut umzugehen, die werden in Zukunft erfolgreich sein. Das ist das verbindende Element. Das ist aber nicht statisch, Laura. Ne? Denn jetzt kann man sagen, aha, das heißt, nein, die Anmutung des Services, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht, ja, na, selbstverständlich, das ist einer ganz starken Veränderung unterworfen, seit vielen Jahren. Ne? Aber das Grundgefühl, ja, du möchtest doch deinen Gästen wie deinen Mitarbeitern eine gute Zeit bescheren. Auch hier wird sicherlich der eine oder andere Zuhörer sagen, ja, gute Zeit, das ist ja profan, nahezu langweilig. Dann würde ich aber zurückfragen, denk doch mal nach, wann du die letzten Wochen eine richtig gute Zeit hattest und wie sich das angefühlt hat und was das für dich bedeutet, ja, und was es emotional in dir auslöst, ja, weil du mit Menschen zusammen gewesen bist, die etwas bedeuten an Orten, die einfach schön sind, ja, du eine schöne Dienstleistung erfahren hast. Und das ist es, Laura. Am Ende, es ist immer das, ja. Und da kannst du 1000 digitale Check-ins anbieten. Die sind total wichtig. Und auch der Schlüssel auf deinem iPhone, der wird kommen. Ne? Und die transaktionalen Dinge werden alle digitalisiert werden. Aber am Ende substituiert, also ersetzt das ja nicht das Bedürfnis, dass du dich als Mensch gut angesprochen fühlst. Ja? Und was so einfach anmutet, ist so kompliziert. Mein ganzes Leben lerne ich dazu. Als Leader eines Unternehmens, früher als Gastgeber für Gäste, weil wir Menschen natürlich sehr unterschiedlich sind. Ja, also in Gottes Garten leben viele bunte Tiere. Und übrigens, man gehört selber dazu. Mhm. Und mit diesen, ich sag mal, Unterschiedlichkeiten umzugehen, ja, das ist natürlich auch maximal anspruchsvoll. Mhm. Deswegen, die gute Zeit, oder wie in unserer Mission ausgedrückt wird, wir kreieren wunderbare Orte der Gastfreundschaft und des Genusses und versuchen, die Gäste zum Träumen zu bringen. Es ist ja weit mehr als Bedürfnisbefriedigung. Wenn es dir nur geschmeckt hat, dann bin ich noch nicht auf der Ebene, dass du träumst vom Wiederkommen. Da merkt man natürlich, was für eine Herkulesaufgabe.
Darüber könnten wir sicherlich einen eigenen Podcast machen, aber Top-Gastronomie und Hotellerie zusammen zu ermöglichen, das ist ja auch eines eurer Credos und wir haben es ja vorher schon so ein bisschen von dir gehört. Was würdest du sagen, wie können Hotellerie und Gastronomie ganz grundsätzlich eigentlich noch näher zusammenrücken? Also, dass das nicht nur im Althoff-Kosmos wunderbar funktioniert, sondern vielleicht ein bisschen übergreifender. Was braucht es da vielleicht von beiden Seiten? Gibt es da auch ein Rezept?
Ja klar, also es ist ganz einfach. Liebe geht durch den Magen. Das heißt, der Hotelier, das ist der Hotelier, der gerne isst, ja, der Hotelier, der also einen Bezug zur Gastronomie hat, der wird sich immer ein Stückchen besser um die Gastronomie kümmern, als jetzt vielleicht jemand, dem das etwas ferner ist. Ich bin übrigens tiefst überzeugt, liebe Laura, dass Gastronomie auch ein für viele Unternehmen, viele Hotels, doch eine ganz wesentliche Möglichkeit ist, sich zu differenzieren, etwas emotional auch zu tun, Gäste zu begeistern und eine Lebendigkeit in das Hotel zu bringen. Es ist natürlich mit einer ungeheuren Komplexität verbunden. Es ist schwieriger als der Logis- oder Zimmerbereich, der seine eigenen Herausforderungen hat. Aber Gastronomie ist im Betrieb einfach schwierig. Und weil eben sehr viel mehr Menschen involviert sind und es in der DNA von Gastronomie einfach liegt, dass es mit einer höheren Komplexität verbunden ist. Das aber jetzt nicht zu nutzen, zu sagen, boah, dann mache ich so wenig wie möglich. Konzeptgetrieben natürlich, also ein Urban Loft zum Beispiel. Aber da kriegst du auch tolle Pinsa, ne? Du kriegst schöne Bowls. Mhm. Die werden aber natürlich jetzt nicht den gastronomischen Anspruch haben wie Joachim Wissler. Das ist auch klar. Aber das Zusammenwachsen oder das Zusammensein beginnt damit, dass der Hotelier, sofern er für Gastronomie zuständig ist, eben das gerne hat und sich daran erfreut. Und die nächste Herausforderung ist natürlich, wie verändert sich Gastronomie? Was mache ich Neues? Ja, was ist vielleicht auch, was ist heute nicht mehr gewollt? Und da merken wir natürlich auch vieles. Ja, dieser sehr ritualisierte Service in einem Top-Restaurant, Faktor Zeit, wer hat heute schon Lust, sich zwangsläufig 4,5 Stunden an den Tisch zu sitzen? Vielleicht bleibst du als Gast, liebe Laura, sitzen, ja, mit deinem Gast oder mit deiner Familie, aber noch nur, wenn du 4,5 Stunden guten Gesprächsstoff hast, weil es dir gut geht, aber sicherlich nicht, weil wir dich zwingen, auf die Menüfolge eben so einzugehen, dass du eben dann diese 180 Minuten da sitzen musst. Also das ist eine Herausforderung. Wir haben ökonomisch große Herausforderungen, und zwar fast überall. Wie geht heute Gastronomie wirtschaftlich gut? Ja, wie kann man eben auch einen Ertrag erwirtschaften? Was ist heute was, und deswegen auch vielleicht die eine oder andere, ich sag mal, Partnerschaft, die wir auch haben, eben auch den richtigen Inputs bekommen, wobei ich auch Wert darauf lege, wir entwickeln Gastronomie auch von innen heraus. Also wir sind, auch wenn wir Partnerschaften haben, wie zum Beispiel mit Duck, der wirklich ein großartiger Gastronom ist, sagen wir, Teil unserer DNA, wir entwickeln Konzepte, wir stellen Küchenchefs an, wir bilden viel Köche aus. Wir wollen die Fähigkeit, von innen heraus tolle gastronomische Angebote zu entwickeln, nicht outsourcen. Mhm. Du kannst alles outsourcen, aber nicht deine Kernkompetenz. Und wenn du auf die Mission von uns zurückschaust, ja, da ist das tief verankert. Ja. Wir lieben das gute Essen. Und deswegen brauchen wir auch in Zukunft die Fähigkeit, das zuzubereiten.
Ja, gut, dass die Mittagszeit ist. Jetzt, während wir unseren Podcast aufnehmen, Frank, da wird das Loch im Magen größer, dank deiner Ausführungen. Und jetzt nähert sich unser Elevator nach diesen sehr, sehr facettenreichen und super spannenden Floors allmählich dem Rooftop, Frank. Und wenn ich dir die Frage mal stellen würde, ich weiß nicht, ob du sie mir jetzt so ausgeschmückt beantworten kannst, aber ich glaube schon. Wie würde denn das perfekte Rooftop für dich aussehen, beziehungsweise welchen Blick hättest du gerne, wenn du mal jetzt auf unsere Branche schaust, wenn du jetzt die perfekte Aussicht auf die Hospitality-Branche genießen würdest, ein bisschen abstrakt mal?
Ich würde grüne Wiesen sehen, würde ein schönes Bergpanorama sehen, ich würde vielleicht mir den Gipfelsturm vorstellen und auch erkennen, dass das natürlich auch mit Anstrengungen verbunden ist, aber wenn ich dann, wenn derjenige auf dem Gipfel ist, schaut, eben ein wunderbares Panorama hat, Weitsicht und eine schöne Inspiration, also eine schöne visuelle Inspiration. Denn die beste Zeit ist immer jetzt, vielleicht das Schaubild des Elevators und des Fahrens, ja. Denn am Ende, du kommst ja sowieso nie an, also im Leben, wer will auch schon im Leben ankommen und sagen, es geht nicht mehr weiter. Und deswegen möchte ich so ein bisschen zum Schluss vielleicht das auch verbinden mit einer sehr hoffnungsfrohen Botschaft. Denn wie gerade erwähnt, die beste Zeit ist immer jetzt. Übrigens, auch Krisenzeiten, was auch immer Krise ist, sind ja retrospektiv, wenn man zurückguckt, immer die Zeiträume, wo man sich wünscht, hätte ich das damals gewusst. Ja, also war die Börse damals unten, hätte ich da die Aktien gekauft. Ja, oder was hätte ich vor 30 Jahren machen können? Und das findet ja heute genauso statt. Das heißt, diese Überzeugung, Wirtschaften macht Spaß, dass wir dieses Narrativ gemeinsam eben auch uns erzählen, weil wir sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Wir sind sie. Das ist vielleicht sprachlich gerade nicht ganz korrekt, aber wenn wir nicht naiv, aber wenn wir positive Geschichten uns erzählen, die uns einander zuhören und natürlich die nicht außer Acht lassen, was vielleicht nicht geklappt hat, ja, oder was man besser machen muss. So. Aber wenn wir uns das gemeinsam häufig erzählen, dann macht das ja was mit uns. Ja. Es inspiriert uns, es gibt uns Energie, die wir ja auch anderen geben können. Ja. Und Das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, Laura, dass wir auch gesellschaftlich uns diese Geschichten mehr erzählen. Und es findet eben häufig nicht statt. Ja. Es ist alles schwierig, es ist vieles negativ. Ja. Und wie selten dringt diese Botschaft raus. Und deswegen, wenn wir sie nicht in jeder Zeitung entdecken können, müssen wir sie uns in unseren Begegnungen erzählen, so wie wir beide jetzt miteinander sprechen. So wie mit unseren Freunden, unserer Familie, unseren Mitarbeitern sprechen. Ich habe 2 Söhne, mit denen ich viel mich unterhalten. Ich habe meinen Vater, der sich wiederum mit mir unterhält. Und wenn ich da manchmal denke, oh Papa, das ist jetzt aber auch eine Mordsherausforderung, dann sagt, guckt mein mittlerweile 84-jähriger Vater mich an, sagt nicht viel, aber gibt mir ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Weil ich sage, als Junge, das kriegst du schon hin, irgendwie. Ne? Und das, glaube ich, ist zum Abschluss mir wahnsinnig wichtig. Ja? Also mit welchem Gefühl stehst du morgens auf? Ja? Und das, was du mich zu Anfang gefragt hast, ja, dass du einfach eine grundklare Auffassung hast, was du mit deinem Leben anfangen möchtest. Ja? Und da geht es eben nicht nur um, nicht jeder muss Unternehmer werden, nicht jeder muss jetzt die formal klassische Karriere machen, aber lebenserfolgreich soll doch jeder von uns sein. Mit seinem Leben was machen. Für seinen und den Vorteil anderer. Und das würde ich mir wünschen, dass wir mehr uns dazu sagen. Deswegen, wenn man bei euch, ich sag mal, auf dem Festival ist und die Energie spürt, ja, und die Positivität, da gehe ich ja auch energetisch aufgeladen raus. Und glaube ich, das ist unser aller Aufgabe.
Ja, vielen Dank, Frank, für diese anschauliche Beschreibung. Und du hattest bei unserem Smalltalk auf die Frage hin, was hätten wir dich fragen sollen, die Frage gestellt, isst du gerne Froschschenkel? Und diese möchte ich dir jetzt stellen. Das möchte ich natürlich in der Situation nicht missen, wenn wir nochmal die Gelegenheit haben.
Nein, absolut nicht. Habe ich auch noch nie gegessen. Ich habe mir einfach eine skurrile Antwort auf die Frage überlegt. Aber Froschschenkel und Ähnliches habe ich noch nie. Der Gedanke alleine, der ist schon.
Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.